Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von eDogs, dein Hunde-Podcast. Mein Name ist Julia und heute widmen wir uns einem Thema, ja, was vielen Hundebesitzern ans Herz geht, oder auch oft vielleicht mal ein bisschen Bedenken verursacht, nämlich die Gesundheit unserer Rassehunde. Viele lieben sie, ob Labrador oder Bulldogge oder sonstiges, aber hinter der Optik steht eben auch oft oder immer eine komplexe Genetik. Und warum schön nicht immer gesund bedeutet, das schauen wir uns heute mal genauer an. Und da freue ich mich sehr, liebe Anja, dass du heute zu Gast bist. Stell dich doch gerne einmal vor. Das ist jetzt ja bereits schon die zweite Aufnahme, die wir gemeinsam haben.
Tatsächlich, das ist die zweite. Ja, mein Name ist Anja Gerrit Schläger. Ich bin Genetikerin und Molekularbiologin, Gründerin von Feragen. Wir beschäftigen uns mit genetischer Testung primär aktuell bei Hunden. Und sozusagen alles, was da rundherum dranhängt. Wir versuchen auch Züchter dabei zu unterstützen, die richtigen Zuchtentscheidungen zu treffen. Und das Ganze natürlich basierend auf der Genetik der Hunde. Ja, weil das ist ja am Ende des Tages unser Steckenpferd.
Ja, auf jeden Fall. Und es reicht ja mittlerweile nicht mehr einfach zu sagen, ja, die Elterntiere sind gesund, die sehen gesund aus. Das steckt ja dann doch einiges mehr dahinter.
Ja, das ist tatsächlich so. Also rein an der Optik zu beurteilen, auch wenn man an der Optik schon viel ablesen kann, wenn man einen Hund anschaut. Aber das ist tatsächlich alleine nicht mehr ausreichend, um zu sagen, zwei Hunde eignen sich für die Zucht. Wir haben doch, wenn wir uns generell die Rassehundezucht angucken oder generell Rassetiere, ich will das ja nicht mal auf den Hund runterbrechen, sondern eigentlich alles, was Rassetier ist, hat ja zu einem gewissen Grad mit, ich sage immer, genetischen Bürden zu kämpfen. Die Frage ist halt, welche Rasse schauen wir uns explizit an? Ne? Es gibt halt welche, die haben mehr Probleme, andere weniger. Und gerade wenn es so um diese genetischen Erkrankungen geht, da hast du halt das Thema, das siehst du nicht. Das heißt, du siehst ja einem Hund nicht an, dass er vielleicht etwas in seinen Genen trägt, was sich nachteilig auf die Welpen auswirken könnte, die da geboren werden. Und ich muss sagen, Gott sei Dank haben wir halt aufgrund der genetischen Testung da mittlerweile viele Möglichkeiten. Wir können sicher nicht alles testen. Deswegen ist es auch immer gut zu schauen, wie entwickelt sich denn der Hund im Laufe seines Lebens. Es gibt ja auch Erkrankungen, die können wir beispielsweise nicht testen. Die treten aber auf in einem Alter von 4, 5 Jahren. Also ein klassisches Epilepsie. Ja, das ist ein Thema. Epilepsie finden wir in ganz, ganz vielen Rassen. Und das Problem ist halt dann oft, das heißt, die Hunde waren schon in der Zucht oder sind schon in der Zucht und dann zeigen sie vielleicht erste Anfälle. Und das ist halt dann natürlich immer ein Drama. Deswegen ist es umso wichtiger auch für den Züchter zu schauen, wie schauen seine Hunde aus, auch gerne zu erfahren, wie entwickeln sich die Nachkommen aus einer Zucht. Lange Rede, kurzer Sinn. Man kann anhand der Optik nicht sagen, diese beiden Hunde sind super, die schauen gesund aus, sie sind auch gesund und deswegen verpaaren wir sie.
Ja, und da gibt es ja jetzt eine ganz tolle Möglichkeit, eben das auch im Voraus zu testen, ob die Hunde bestimmte Voraussetzungen haben, Krankheiten an ihre Nachkommen weiterzugeben. Ja. Kannst du da mal so ein bisschen die Hintergründe erklären?
Also grundsätzlich, optimalerweise werden die Elterntiere getestet. Das heißt, das sind normale oder recht umfangreiche genetische Tests, die mit normalen Backenabstrichen gemacht werden können. Das kann der Züchter selber machen, kann auch zum Tierarzt gehen, kann auch eine Blutprobe einschicken. Die Grundidee ist es, quasi möglichst viel Informationen aus genetischer Sicht von dem Hund zu kriegen. Einerseits, was die Erkrankungen angeht, andererseits, was bestimmte Körpermerkmale angeht, aber auch im Bereich genetischer Diversität, weil wir einfach wissen, dass wenn die genetische Diversität stark eingeschränkt ist in Hunden oder in einer Rasse, dass das wiederum eben das Thema gerade in Bezug auf komplexe Erkrankungen hochtreiben kann. Ja, das heißt, komplexe Erkrankungen, das ist wirklich das, wo ganz viele Faktoren zusammenspielen, dass ein Hund wirklich krank wird. Und da kann natürlich die genetische Diversität so ein bisschen dabei helfen, wenn man versucht, die möglichst hoch zu halten, einfach um zu verhindern, dass potenziell krankheitsrelevante Gene zusammentreffen.
Und das ist mir vom letzten Mal noch in Erinnerung geblieben. Das würde ich gerne noch einmal wieder ja hochholen, weil ich es irgendwie doch sehr bezeichnend fand. Ich meine, mich daran erinnern zu können, dass es um einen Labrador ging. Und ja, im besten Fall testet natürlich der Züchter vorher schon seine Hunde. Ja. Wenn es aber nicht gemacht wurde, kann man natürlich trotzdem als Privatbesitzer das auch machen und eben mehr über die Genetik seines Hundes rausfinden.
Richtig.
Und eben auch, was vielleicht in Zukunft auf jemanden zukommt.
Ja,
und da
richtig.
War es eben so, dass der Hund mit der Zeit erblinden wird und der Hund eben auf diese Blindheit noch vorbereitet werden konnte, bevor es eben dazu kam.
Ja, das ist halt eher der unattraktive Weg, sage ich jetzt mal, weil natürlich ist es schicker, wenn man die Probleme von vornherein vermeiden kann, ja, dass einfach solche Konstellationen gar nicht zusammentreffen. Aber ja, in dem Fall war es tatsächlich so, das Kind war in den Brunnen gefallen und am Ende hat man versucht, einfach das Beste sowohl für Halter als auch für Hund herauszuholen, indem man wusste, okay, diese Probleme werden auf uns zukommen. Wir haben jetzt noch ein Zeitfenster von, weil bei vielen Erkrankungen kann man relativ gut vorhersagen, wann die ersten Symptome auftreten werden, wenn es wirklich solche Erkrankungen sind, die man auch gut testen kann. Und das heißt, da kann ich mich drauf einstellen und vorbereiten und dann ist es nicht so ein Schreckmoment, wenn das Ganze dann plötzlich seinen Lauf nimmt.
Und ja, wir haben ja jetzt gerade schon so ein bisschen über die Optik und über den Verlauf gesprochen, wie es dazu kam. Wie hat sich denn die Zucht im Laufe der Jahrhunderte verändert?
Ja.
Also beispielsweise fällt mir da jetzt der Schäferhund ein mit dem abgesenkten Rücken.
Ja, ich glaube, in den letzten 100 Jahren oder auch vielleicht noch weiter zurückgedacht, hat sich sicher ganz, ganz viel verändert, gerade auch in der Rassehundezucht, weil man muss halt bedenken, früher waren die Hunde da, weil sie bestimmte Aufgaben zu erfüllen hatten. Ja, da hatten wir die Hütehunde, da hatten wir die Hofhunde, die halt wirklich darauf geachtet haben, dass der Hof beschützt wird. Klar, es gibt sie heute noch, die Arbeitshunde. Es gibt ja auch nach wie vor die Jagdhunde. Es gibt auch noch Border Collies, die hüten dürfen. Aber am Ende des Tages ist es trotzdem so, dass sich ganz viele Rassen wegentwickelt haben von ich bin ein Arbeitshund hin zu ich bin ein Arbeitshund ohne Fähigkeiten. Es klingt jetzt vielleicht übertrieben, aber ich glaube, das liegt einfach daran, das Umfeld des Menschen hat sich verändert. Ja, also unsere Umgebung hat sich verändert, unsere Lebensweise hat sich verändert. Wir möchten dennoch gewisse Rassen haben, weil sie uns vielleicht optisch ansprechen. Aber oft ist es halt dann schwierig, das mit dem Verhalten der Tiere in Einklang zu bringen. Nennen wir es so. Ein Klassiker ist für mich, weißt du, viele Jagdhunde werden auch tatsächlich nur an Jäger vergeben. Aus gutem Grund, weil diese Hunde einfach gezüchtet wurden mit dem Fokus auf Arbeitsleistung und nicht auf Schönheit. Klar, wenn ich sage, ich habe einen Deutsch-Kurzer, dann soll er natürlich auch ausschauen wie einer. Aber grundsätzlich ganz stark im Fokus ist natürlich die jagdliche Leistung dieser Tiere. Und ein guter Jagdhund ist nicht zwingend auch gleichzeitig ein guter Familienhund. Oder muss es nicht sein? Ich möchte es nicht absprechen, dass es diese Hunde gibt, definitiv. Aber man muss halt diesen Hunden gerecht werden. Das möchte ich einfach sagen damit.
Ja, genau. Ja, ein Beispiel wäre ja auch dann ja die Hütehunde, Australian Cattle Dog.
Richtig.
Da gibt's auch wirklich einige Beispiele. Ja, die sind einfach süß und die sind nicht so groß, aber die brauchen eben auch einfach ihre Aufgabe. Und wenn sie die nicht bekommen, dann können sie auch mal ein bisschen
schwierig werden.
Schwierig werden. sagen wir es so. Ja.
Ja.
Aber jetzt kommen wir ja so ein bisschen zu dem Thema, ich spreche es jetzt aus, zu dem Thema Qualzucht.
Ja.
Gibt es ja auch in verschiedensten Rassen. Wie ist das zu begründen? Also das sind ja jetzt auch, ja, auch teilweise die Arbeitsrassen, aber auch Chihuahua oder der Mops oder wie ist das zu begründen, dass das im Laufe der Jahre immer extremer geworden ist?
Ja, ich glaube, das ist auch ein Faktor, der tatsächlich damit zusammenhängt, dass sich sozusagen die Zuchtziele verändert haben. Wie gesagt, früher ist einfach dieses Thema Arbeit der Hunde im Vordergrund gestanden und irgendwann hat man dann einfach begonnen, primär auf Schönheit zu züchten. Ja, und wir wissen ja, Schönheit liegt im Auge des Betrachters, aber das Thema ist einfach, man hat sicherlich versucht, die Rassen in gewisse Richtungen zu bringen, in bestimmte Merkmale besonders hervorzuheben. Und das endet halt dann oft mal dahingehend, dass Extremmerkmale entstehen. Ja, wenn wir jetzt zum Beispiel die Bulldoggen hernehmen, eine Bulldogge hatte auch früher, ja, in ihren Anfängen, ich würde jetzt mal behaupten, eine kürzere Schnauze, als es ein Schäferhund hatte. Aber die Frage ist immer, was ist kurz? Ja, und das Ganze ist dann einfach in gewisse Extreme abgedriftet, vielleicht auch mit dem Wunsch, die Rasse natürlich auch phänotypisch zu verändern. Aber man hat das Gefühl, dass man einfach dann nicht mehr erkannt hat, wo ist es genug?
Wenn wir jetzt noch mal kurz so ein bisschen den Anfang mit reinspielen lassen, also wir haben ja gesagt, dass die optisch die Elterntiere erstmal vielleicht gesund aussehen, ob sie jetzt vielleicht dann auch eine kürzere Schnauze haben oder nicht, sei dahingestellt. Ich glaube, die meisten kennen es vielleicht noch aus der Schulzeit, rezessiv und dominant. Vielleicht klingelt da bei dem ein oder anderen noch was. Ich kann mich zumindest noch ganz gut daran erinnern. Ja, vielleicht kannst du da noch mal genau die Hintergründe erklären, warum es denn dann so sein kann, dass eben ja die Elterntiere gesund sind, aber die Welpen vielleicht nicht.
Genau. Also ja, das ist tatsächlich eine Geschichte der Erblichkeit, also des Erbganges. Das heißt im Endeffekt, wie wird eine Erkrankung an die Nachkommen weitergegeben? Es gibt quasi Erkrankungen, wo sozusagen dieses krankheitsverursachende Merkmal von beiden Seiten der Elterntiere daherkommen muss. Das heißt, die Elterntiere sind zwar gesund, man haben auch keine Merkmale, man verpaart die und plötzlich hast du kranke Welpen. Dann kann das sein, dass das ein sogenannter rezessiver Erbgang ist. Rezessiv bedeutet, die Hunde sind zwar gesund, zeigen keine Auffälligkeiten, aber wenn zwei solcher Hunde für die gleiche Erkrankung quasi Nachkommen bekommen, dann kommt das Problem, das wir von außen gar nicht sehen, aber in den Genen da ist, von beiden Elterntieren. Daher kann sich sozusagen in den Nachkommen vereinen und dann wirklich gesundheitliche Probleme verursachen. Ja, das ist ein rezessiver Erbgang. Das heißt, ich habe Träger, die aber gesund sind, die aber das Problem weitergeben. Bei den dominanten Erbgängen ist es in der Regel ja einfacher, wenn die Erkrankung auch tatsächlich wirklich gezeigt wird. Es gibt ja auch solche, die keine vollständige Ausprägung haben, aber das sind sozusagen die Ausnahmen, beziehungsweise das lassen wir jetzt mal weg. Dominant bedeutet, ich sehe es. Ich sehe es, ob diese Erkrankung jetzt nur von einem Elternteil weiter vererbt wurde oder von beiden. Und das ist der große Unterschied. Viele Erkrankungen sind in der Tat rezessiv. Das heißt, ich muss wirklich die Elterntiere genetisch testen, um überhaupt eine Chance zu haben, herauszufinden, ob die eine solche Erkrankung tragen oder nicht. Und basierend auf diesen Informationen ist es dann ratsam, seine Zuchtentscheidungen zu treffen.
Ja, gibt es ja jetzt nicht nur im Hinblick auf Krankheiten, sondern die Farbe der Hunde ist ja
Genau.
beispielsweise auch genetisch
Richtig.
bedingt. Da wundert man sich vielleicht manchmal, ich habe jetzt zwei schwarze Hunde verpaart, so wie kann das jetzt sein, dass auf einmal da ein weißer Hund
Braune
rauskommt
rauskommt, ja, oder
oder
ja.
ein brauner oder irgendwie sowas.
Ja, richtig. Das kann dann gelegentlich zu großen Verwunderungen führen. Wenn man dann aber mal der Genetik unter das Röckchen blickt,
Ja.
dann lässt sich oft ganz gut herausfinden, was das Problem war.
Ja. Vielleicht können wir, wo wir jetzt gerade bei dem Thema der Qualzuchten waren, noch so ein bisschen, ja, die einzelnen Problematiken. Vielleicht können wir uns drei Beispiele rauspicken von drei Rassen, die wir vielleicht einmal beleuchten. Ja, wie da so die Probleme sind. Vielleicht, ja, die französische Bulldogge, der Schäferhund und der Cavalier King Charles Spaniel. Da ist ja das Problem auch mit den Ohren. Die sind
Ja.
teilweise dann zu lang, dass wir die noch einmal beleuchten.
Ja, also französische Bulldogge wird halt auch in einem Atemzug ganz gern genannt mit Brachycephalie. Ist halt eines der Beispiele, brachycephale Rassen haben wir ja in Wahrheit viele. Da ist halt die französische Bulldogge eine darunter. Und das Thema ist halt mit dieser, wir sehen halt sehr häufig nur diese kurze Schnauze, aber an der kurzen Schnauze hängen halt oft ganz, ganz viele andere Probleme noch mit dran. Ja? Das heißt, wir haben dann oft das Thema der verengten Nasenlöcher, wir haben das Problem mit dem verlängerten Gaumensegel. Das heißt, die Hunde schnarchen, sie leiden an Atemnot, sie röcheln. Hitze ist ein großes Thema bei diesen Tieren. Einfach weil dieser kühlende Effekt, diese Thermoregulation aufgrund auch der kurzen Schnauze nicht mehr ordentlich funktioniert. Und das heißt, der Sommer kann für solche Tiere tatsächlich eine echte Qual werden. Und was wir auch sehr häufig nicht sehen ist, oder was gar nicht in dem Ausmaß wahrgenommen wird, ist, wir haben ja auch das Thema mit den Zähnen. Ja? Das heißt, in kurzschnauzigen Rassen müssen wir ja auch die Zähne, die ja trotzdem in normaler Anzahl da sind, unterbringen. Ja? Das heißt, es kann auch weitergehen bis zu Fehlstellungen der Zähne. Generell dadurch, dass teilweise bei brachycephalen Rassen auch die Kopfform per se stark verändert ist, kann es natürlich auch zu einem Hervortreten der Augen kommen, was die Augen natürlich entsprechend empfindlicher macht. Und also das Thema ist, wir sehen bei der Brachycephalie von außen ein einziges Merkmal, wo aber ganz, ganz viele Baustellen noch dranhängen, was in der Tat die wenigsten Leute am Radar haben. Und ja, das ist halt wirklich, in dem Fall müsste man wirklich fast sagen, wahrscheinlich kann man diese, gerade bei diesen extrem brachycephalen Rassen, also den Phänotyp kannst du sowieso nur noch herstellen, indem du quasi Rassen einkreuzt, die sozusagen das Merkmal für eine verlängerte Schnauze wieder mitbringen, sodass du halt wirklich darauf achtest, dass ja, dass die Schnauzen länger werden. Aber die Frage ist halt, wie effizient kriegst du diese anderen Nebenschauplätze gebacken, die halt sonst noch Probleme verursachen?
Ja, weil ich habe jetzt, also wir haben ja jetzt als nächstes Beispiel auch den Schäferhund. Ich habe nämlich da das Gefühl im Vergleich zu, ja, sag ich mal, zu meiner Kindheit, wie ich mich so daran erinnern kann, dass es da noch extremer war mit diesem Senkrücken. Ich habe das Gefühl, dass sich da schon was getan hat in dem Sinne, dass der Rücken der Schäferhunde heute nicht mehr so abgesenkt ist.
Ja,
Zumindest bei der Mehrheit.
also ja, es gibt Bestrebungen, die natürlich in die Richtung gehen, dass man sagt, man stellt wieder einen geraderen Rücken her. Es braucht halt seine Zeit und es braucht halt viele Menschen, die mitmachen. Ja, es braucht halt viele Züchter, die mitmachen, die sagen, okay, ich differenziere mich da explizit von diesen Extremausprägungen. Die gibt es ja auch. Also wo wirklich auch darauf geachtet wird, dass der Rücken nicht zu stark abfällt und man halt auch wirklich dieses Thema der HD und was es halt alles gibt beim deutschen Schäferhund in Bezug auf skeletale Geschichten oder Probleme mit dem Rücken, das einfach wieder besser in den Griff zu kriegen. Aber das sind halt alles Dinge, also so wie sich die Rassen über viele Jahrzehnte hinweg verändert haben, dürfen wir uns, glaube ich, nicht erwarten, dass wir das Problem von heute auf morgen lösen können. Das heißt, wir
Ja,
werden
auf
da
jeden Fall.
sicherlich einige Generationen brauchen, aber ich denke, zuerst muss in den Köpfen der Menschen das Umdenken stattfinden, dass halt wieder dass man sich halt einfach distanziert von gewissen Extremmerkmalen. Sei es jetzt extrem kleine Köpfe, sei es extrem kurze Schnauzen oder was, oder extrem kurze Beine. Ja, ich glaube, da muss tatsächlich im Kopf einerseits der Züchter, andererseits aber auch der Welpenkäufer, weil die haben natürlich eine Idealvorstellung unter Anführungszeichen von einer Rasse. Ich glaube, da muss sich einfach ganz, ganz viel tun und da muss halt einfach auch ganz, ganz viel Aufklärung stattfinden.
Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt in Zeiten von Social Media, man sieht das ja so häufig, und der ist so süß und man sieht ja auch jetzt häufig diese Tiger-Dackel also es sind sämtliche Rassen, aber das fällt mir jetzt gerade speziell ein, weil das auch gerade wieder so ein Trend ist. Die sind halt einfach irgendwie besonders süß und ja, besonders kurzbeinig und besonders langen Rücken und
ja. Rassetrends sind immer in der Regel immer ganz schlecht für die Rassen.
Ja.
Ja. Ja, das ist, und das Problem ist halt einfach, ja, je extremer und je ausgefallener die Formen sind, umso mehr springen die Leute halt auch zu einem gewissen Grad drauf an, weil es halt nicht der Standard ist. Und deswegen, wie gesagt, für mich ganz, ganz wichtig ist einfach tatsächlich, sich damit auseinanderzusetzen, einerseits mit der Rasse, für die ich mich interessiere, als Käufer auseinanderzusetzen, auch mit den Problemen. Ich finde, das ist definitiv fair der Rasse gegenüber, zu wissen, wo können Probleme auftreten. Und und wie gesagt, langfristig betrachtet, glaube ich, müssen wir einfach umdenken in unseren Köpfen, dass wir dieses Pseudo-Idealbild, das wir aktuell haben von Rassen, dass das ein bisschen verschoben wird.
Ja, auf jeden Fall. Und hinzu kommt ja noch, also ein Beispiel steht ja noch aus, dass man das bei ganz vielen Rassen eben gar nicht weiß, was dahinter steckt. Ich wusste das zum Beispiel bei dem Cavalier King Charles Spaniel ganz lange nicht, dass der Schädel eigentlich für das Gehirn zu klein ist und dass es eben oft so ist, dass die Hunde sich den Hinterkopf wund kratzen, weil eben das Gehirn eigentlich nicht in den Schädel passt.
Richtig. Das ist eine sehr, sehr häufige Problematik beim Cavalier King Charles. Das Problem ist halt einfach, weißt du, du hast ja normalerweise diese Liquorflüssigkeit und jetzt blöd gesagt, die wirkt halt extrem oder die bewirkt einen extremen Druck auf das Rückenmark. Und ich meine, das Kratzen, es ist katastrophal, aber die Tiere haben ja auch Schmerzen, weißt du, die haben auch chronische Schmerzen. Und diese neurologischen Störungen, das ist ja einfach oft schwierig, weil man sich die Frage stellt, inwieweit ist denn das Leben dieser Tiere noch lebenswert dann?
Wie können wir das, also auf jeden Fall sowieso erst mal im ersten Schritt richtig informieren, aber wie können wir da präventiv einfach mehr tun, also jeder Einzelne?
Wie können wir mehr tun? Also ich glaube, wie ich schon gesagt habe, grundsätzlich wichtig, glaube ich, ist, dass ich mir als Welpenkäufer oder potenzieller Welpeninteressent mich grundsätzlich mal über die Rasse informiere. Ich muss wissen, was ist das für eine Rasse, welche gesundheitlichen Probleme können mitkommen, wenn ich mir diese Rasse kaufe? Passt diese Rasse denn überhaupt zu mir? Ja, das heißt, das geht ja wirklich über die gesundheitlichen Aspekte hinaus. Ich muss mir einfach ja auch klar sein, passt diese Rasse zu meinen aktuellen Lebensumständen, zu meiner Familie, zu meinem Alltag? Das ist ja für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt, wo ich mir oft denke, wäre schön, wenn man da vielleicht den ein oder anderen Gedanken mehr investiert hätte. Ja. Und dann ist es natürlich schon so, dass man darauf achten sollte, wo kaufe ich meine Welpen? Ja. Das heißt, kaufe ich die bei einem Züchter? Wie ist dieser Züchter? Ist das ein unter Anführungszeichen seriöser Züchter? Ja, ich sage jetzt bewusst unter Anführungszeichen, weil die Definition, was ist seriös und was nicht, ja oft schon schwierig ist. Aber wenn ich zum Beispiel sehe, wie wachsen diese Welpen auf? Ja, wie ist das Umfeld, wo diese Welpen geboren wurden? Wie ist die Sozialisierung dieser Tiere? Wann werden die Welpen abgegeben? Sind die Welpen sauber? Sehen sie putzig munter aus oder irgendwie apathisch? Weißt du, ja. Das sind schon so Dinge, wo ich mir als Welpenkäufer durchaus einen Eindruck verschaffen kann. Und das ist ja trotzdem so, das ist ja auch ein bisschen Bauchgefühl dann. Weißt du, wenn du da hingehst und du hast das Gefühl, das passt so alles. Und
das ist aber eben, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Faktor, ob man die Welpen mehrmals besuchen darf.
Ja, genau, genau, ja. In der Regel sollte das tatsächlich so sein, zwar jetzt nicht, wenn sie gerade mal frisch geschlüpft sind, aber wenn sie mal tüchtig unterwegs sind, glaube ich, ist das ja auch... der Wunsch, oder davon würde ich jetzt ausgehen, wenn ich Hunde züchten würde, des Züchters ein gutes Zuhause für die Babys zu finden. Und da will ich ja auch diese Menschen kennenlernen, wo die Welpen dann einziehen. Ja. Und ich glaube, da kann ich trotzdem, selbst wenn es mein erster Hund ist, also das ist einfach schon so dieser erste Eindruck, den du mitnimmst, wenn du dorthin kommst, wenn du siehst, wie ist es dort bei diesem Züchter, dann hast du ja schon ein gewisses Bauchgefühl und das hilft dir dann in der Regel normalerweise trotzdem auch schon zu sagen, fühle ich mich wohl oder lasse ich lieber die Finger davon?
Ja. Kann ich denn als Hundeverkäufer sowas auch einfordern, dass ich zum Beispiel einen Gentest sehe von den Elterntieren?
Klar, du wirst es einfordern können. Grundsätzlich würde ich aber sagen, ein gewissenhafter Züchter kann dir in der Regel die Anforderungen für seine Rasse vorlegen. Weißt du? Es gibt von bis, es gibt Züchter, die sagen, hier, ich zeige dir die Ergebnisse der Elterntiere. Es gibt aber auch solche Züchter, die lassen wirklich die ganzen Würfe durchtesten und geben das mit dem Kaufvertrag und mit dem Welpen sozusagen den neuen Hundebesitzer mit. Das ist tatsächlich so ein kleines Büchlein, wo alles durchgetestet wurde, was halt aktuell für diesen Hund möglich ist. Und ich denke, da bist du halt schon mal auf einer guten Seite. Natürlich, du kannst, selbst der gewissenhafteste Züchter kann nie zu 100% ausschließen, dass nicht irgendwas daherkommt, was er nicht
klar
bedenken konnte, weil es vielleicht in dem Moment gar nicht möglich war. Ich denke an Epilepsie. Wenn das wirklich Fälle sind, wo ich sage, die treten das allererste Mal auf, ja, dann... Er hätte tun und lassen können, was er möchte. Er hätte es nicht besser ausschließen können. Ja. Deswegen finde ich persönlich, ist es auch irrsinnig wichtig. Also, wie soll ich sagen? Welpenkäufer und Züchter, das sollte tatsächlich so ein, unter Anführungszeichen, gespannt sein, das in regelmäßigem Austausch bleibt. Ja. Weil durch das Aufwachsen der Welpen und vielleicht durch Probleme, die auftreten, sich viele Rückschlüsse ziehen lassen. Und da wäre es halt wichtig, dass der Züchter dann diese Informationen auch kriegt.
Also ich kann das nur selber, also meine Eltern haben auch schon seit vielen Jahren immer Schnauzer. Ja. Und da kann ich das eben auch bestätigen, dass die eben im engen Austausch sind. Die geht ja auch immer noch regelmäßig zum Frisieren hin. das ist eben ja schon auch... für einen selber einfach ein gutes Gefühl ist, wenn man dann doch mal Fragen hat. Der Züchter hat einfach mehr Hintergrundwissen zu dieser Rasse und wenn dann doch mal was sein sollte, kann man immer noch mal nachfragen.
Genau. Und wenn ich denke, das ist auch wirklich, wirklich wichtig, dass man da eine Ansprechperson hat, wenn der Welpe oder vielleicht der Hund schon 1, 2, 3, 4, 5 Jahre da ist, dass man trotzdem noch immer eine Möglichkeit hat zu sagen, okay, wir sehen dieses Problem, ich klopfe jetzt mal beim Züchter an, frag mal nach, ob der diese Probleme kennt, ob er das schon mal gesehen hat oder was auch immer. Ja.
Ja.
Fände ich ganz, ganz wichtig und ich glaube trotzdem, dass das schon ein großes Qualitätskriterium ist, was einen guten, seriösen Züchter ausmacht.
Wir haben ja jetzt auch noch die, wir müssen ja nicht unbedingt uns einen Rassehund aussuchen. Wir könnten uns ja auch theoretisch einen Mischling aussuchen.
Es hat alle seine Vor- und Nachteile. Der Rassehund wie der Mischling.
Ist der Mischling denn jetzt automatisch auch gesund?
Ach, das ist eine gute Frage. Also, nein. Schau, es gibt bei Mischlingshunden genauso gesundheitliche Probleme, die wir auch bei Rassehunden finden. Also ich denke an Allergien, ich denke an Epilepsie, ich denke an Hüftprobleme, wenn wir schon bei der HD sind. Also klar, diese rassespezifischen genetischen Geschichten, die wirst du wahrscheinlich bei einem Mischling seltener finden. Ja? Ja. Aber alles, was darüber hinausgeht, wo wir wirklich im Bereich komplexe Erkrankungen sind, Autoimmunerkrankungen, Unverträglichkeiten, also das findest du ja auch in Mischlingen. Also ich glaube, das ist ein Trugschluss per se zu meinen, der Mischling ist der gesündere Hund.
Und was man ja jetzt vielleicht auch ja im Hinblick vielleicht auf Hunde aus dem Tierheim oder aus dem Tierschutz hat, also ich möchte das jetzt nicht das eine irgendwie besser darstellen oder als das andere, es hat beides Vor- und Nachteile, dass man eben, ja, bei den Rassehunden hat man den Vorteil, dass man eben dann vielleicht den Hintergrund hat, das Hintergrundwissen des Züchters, was man eben bei den Tierschutzhunden dann nicht hat, aber da hat man dann eben ja auch als Privatbesitzer dann mit den Gentests dann eben auch die Möglichkeit zu schauen, was dahinter steckt.
Klar, also wenn du jetzt natürlich dir, so wie du sagst, einen Schnauzer holst, dann weißt du ungefähr, welche Größe hast du zu erwarten von diesem Hund. Ja. Du kannst in der Regel auch sehr gut einschätzen, in welche Richtung das Verhalten tendieren wird. wobei, die Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber grundsätzlich, man kann natürlich bei einem Rassehund wesentlich besser vorhersagen, was mich am Ende erwarten wird. Wenn ich jetzt natürlich mir aus dem Tierheim ein kleines, süßes Welpenfellknäuelchen hole, das aussieht wie ein kleiner Golden Retriever und dann Ausmaße von einem Herdenschutzhund annimmt, das kannst du nicht vorhersagen, wenn du nicht irgendwie zu der Zeit eine Rassezuordnung oder was auch immer machst, sodass du zumindest schon eine Idee kriegst, in welche Richtung es geht. Also, wie gesagt, ich bin auch absolut ein Fan von Mischlingshunden. Es muss nicht immer der gezüchtete Rassehund sein, aber es ist natürlich einfacher herauszufinden oder mich darauf einzustellen, was denn da kommen mag. Sagen wir so, es gibt keine Überraschungspakete in dem Ausmaß.
Ja.
Was Phänotype angeht.
Ja, das stimmt. Sei jetzt mal dahingestellt, ob es jetzt ein Rassehund ist oder ein Mischling. Wie kann ich mich denn am besten dann irgendwie auf neue Lebensumstände einstellen? Also es kann ja sein, also entweder weiß ich halt schon, vielleicht der Hund hat irgendwelche Marker und es könnte irgendwie was kommen, oder ich habe jetzt bei meinem Mischlingshund einen Test gemacht und weiß, wie bei dem Beispiel vom letzten Jahr, der wird jetzt vielleicht erblinden. Mhm. Wie kann ich mich irgendwie darauf vorbereiten?
Ja, ich glaube, ganz wichtig ist mal, dass du eine eindeutige Diagnose hast. Ich glaube, mit dem steht's und fällt's einfach. Das heißt, wenn's ein genetischer Test ist und der wirklich anschlägt, dann weiß man das relativ gut, ja, was auf einem zukommt, mit was man zu rechnen hat. Wenn das jetzt wirklich eine abstrakte Geschichte ist, wie irgendeine Allergie, eine Unverträglichkeit, eine Autoimmunerkrankung oder was auch immer es geben mag, dann wäre es natürlich wichtig, erstens mal tierärztlichen Rat aufsuchen, schauen, dass man eine gute Behandlung hinkriegt, sodass die Lebensqualität des Tieres auch wieder passt. Und wenn es dann ein Rassetier ist oder ein Rassehund, dann, wie schon gesagt, einfach auch wirklich den Züchter kontaktieren und sagen, hey, wir haben dieses oder jenes Problem festgestellt oder was auch immer, dass der auch entsprechend die Rückmeldung hat, weil das natürlich weitere Zuchtentscheidungen beeinflussen kann. Weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel die Rückmeldung von einem ganzen oder von, du hast einen ganzen Wurf und du kriegst die Rückmeldung von zwei oder drei Wurfgeschwistern aus dem gleichen Wurf als Züchter, dann muss ich einfach mich auf die Reise begeben und zu schauen, okay, wo könnte das Problem denn verankert sein? Ja? Am Ende geht's darum, für den Besitzer und für den Hund Möglichkeiten zu schaffen. Einerseits natürlich, dass es dem Hund gut geht und andererseits, dass die Problematik für den Besitzer dann auch handelbar ist.
Ja, finde ich aber auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ich bin mir gerade nicht so sicher, ob das bei uns irgendwie dazu gesagt wurde, auch für Züchter. Ich weiß jetzt nicht, ob hier dann auch welche zuhören. Ich hoffe es. Das auch den Käufern nochmal mitzugeben, ja, dass sie sich auf jeden Fall melden sollen, wenn ja sowas auftritt. Viele denken sich dann ja auch nichts dabei und ja nehmen das dann vielleicht so hin, aber das dann ja auch in Anspruch zu nehmen und das als Rückmeldung zu geben.
Also wie gesagt, würde ich auf jeden Fall tun. Ich weiß, das ist immer ganz schwierig, weil oft auch die Welpenbesitzer das Gefühl haben, dass vielleicht bestimmte Dinge aufgrund einer schlechten Zucht entstanden sind. Aber es ist wirklich auch ganz oft so, das, und das sehen wir immer wieder an den Anfragen, die wir von Züchtern kriegen. Bei mir ist plötzlich das aufgetreten. Das habe ich noch nie gehabt, das ist jetzt plötzlich da. Weißt du, die sind dann oft selber vor den Kopf gestoßen, weil sie oft gar nicht wissen, wie sie mit dem Thema umgehen sollen. Ja. Und deswegen finde ich es wirklich, wirklich wichtig, dass die Züchter Rückmeldung kriegen. Und da geht es jetzt nicht darum, wenn ich sage, der Hund hat dreimal Durchfall gehabt, ja, sondern da geht es wirklich um gesundheitliche Probleme, vielleicht Herzprobleme, vielleicht, keine Ahnung, chronische Darmerkrankungen. Das ist dann wieder was, wo man sagt, das könnte man tatsächlich weitermelden. Aber das, ja, je besser hier der Austausch mit dem Welpenbesitzer ist, umso besser weiß der Züchter dann am Ende auch Bescheid, wo und ob es wirklich Probleme gibt und was er einfach für die Zukunft zu berücksichtigen hat.
Ich finde, das ist eigentlich ein ganz, ganz gutes Schlusswort schon. Einfach dieses das Zusammenspiel zwischen den Züchtern und auch den, ja, ja, Hundebesitzern oder zukünftigen Hundebesitzern. Ja. Ja, und eben auch nochmal der Appell, also auch an beide Seiten, das einfach testen zu lassen. Das ist ja mittlerweile einfach so einfach. Wir können auch gerne nochmal in die Shownotes den Link zu den Tests reinpacken. Es ist heutzutage wirklich so einfach und und auch wenn manche vielleicht noch sich ein bisschen vor dieser Digitalisierung grauen, aber ich würde jetzt mal behaupten, dass es sehr easy ist, das auch einfach abrufen zu können und es gibt Datenbanken, wo man potenzielle Rüden für seine Hündin suchen kann und so weiter. Also
das System wächst und entwickelt sich ja auch weiter. Also es wird ja auch dieses Jahr wieder ein großes Update geben bei uns und generell eine Verbesserung von diesem Matching-Tool, wo du schon gesagt hast, wo es darum geht, Zuchtpartner zu finden in der eigenen Rasse. Also da tut sich ja stetig was und ich glaube, man gewöhnt sich dran an die Digitalisierung. Das mag vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig sein, wobei es wahrscheinlich eher im Kopf für einen selber schwierig ist. Ja. Wenn man es mal probiert hat, ist es relativ easy.
Ja. Und ihr steht ja auch gerne mit Rat und Tat zur Seite.
Jederzeit.
Dann danke ich dir sehr für deine Zeit. Es war wieder sehr schön mit dir. Und hoffe, dass hier einige was aus dieser Folge mitnehmen.
Ja, das würde mich freuen.
Bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Tschüss.